Wir leisten uns Gesellschaft. Der soziologische Podcast von Berthold Vogel und Julia Kropf.
Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Podcast Wir leisten uns Gesellschaft. Heute geht es um das Thema Macht und Ohnmacht oder Machtlosigkeit. Wir wissen noch nicht so genau, was das Gegenteil von Macht eigentlich ist. Herzlich willkommen, Herr Vogel. Schön, Sie zu sehen.
Hallo, Frau Kropf. Freut mich sehr, dass wir uns heute wieder Gesellschaft leisten. Ja, und genau, wir müssen jetzt mal sehen, wie wir mit Macht und Ohnmacht umgehen heute.
Ja, das Thema Macht ist ja auch aus aktuellen Anlässen auch ein sehr spezieller Begriff. Was löst der Begriff so ganz spontan bei Ihnen aus?
Ja, also zunächst mal finde ich es ja wirklich gut, dass wir über das Thema Macht reden, denn Macht, glaube ich, ist eine soziale Beziehung, die uns in unterschiedlichsten Bereichen begleitet. Also klar, sie bekommt im Moment durch den Krieg auch nochmal eine neue oder eine andere Bedeutung, die jetzt etwas außeralltäglich ist, aber wir erleben natürlich in unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder Machtverhältnisse und Machtstrukturen. Und dennoch reden wir komischerweise in der Soziologie eigentlich relativ wenig über das Thema Macht. Und das verwundert mich, wenn ich das noch hinzufügen darf, vielleicht insofern auch, weil meine Motivation, Anfang der 1980er Jahre ein Soziologiestudium aufzunehmen, war eigentlich, den gesellschaftlichen Machtverhältnissen auf die Spur zu kommen. Und zwar nicht nur, weil ich sie verstehen wollte, sondern weil ich den Eindruck hatte oder den Wunsch hatte, zu verstehen, wie Macht funktioniert, um dann auch selbst Gesellschaft verändern zu können. Also eigentlich auch ein ganz positiver Machtbegriff. Also ich wollte selber Macht mir erklären können oder einen analytischen Zugang dazu finden, um dann daraus was Praktisches zu machen, also Gesellschaft verändern.
Das ist interessant. Das bringt mich natürlich auch zur Selbstreflexion, weshalb ich eigentlich irgendwann mal angefangen habe, Soziologie zu studieren. Ich glaube, es war ein wesentlich weniger hehres Ziel als das, was Sie jetzt beschrieben haben. Aber da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Auf jeden Fall geht es ja um, auch wenn Sie das jetzt so beschreiben, mit Ihrer Motivation sind Sie ja offensichtlich auch davon ausgegangen, dass Macht ein ganz wesentlicher Aspekt von Gesellschaft auch ist. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben angefangen, Soziologie zu studieren, um zu verstehen, wie kann ich Gesellschaft verändern. Fühlen Sie sich denn in Ihrer heutigen Funktion und Position mächtig?
Naja gut, also wir werden natürlich immer wieder angefragt, auch in den Sozialwissenschaften bestimmte Dinge zu interpretieren oder man macht beratende Tätigkeit. Das heißt also, um mit Bourdieu zu sprechen, man ist ja schon relativ häufig nah am Pol der Macht. Also man wird oder hat das Ohr derjenigen, denen man eine gewisse Macht auch zuschreibt, sei es in Unternehmen, sei es in Gewerkschaften, sei es in der Politik oder andernorts. Ja, aber das ist dann natürlich nochmal die zweite Frage, ob man dadurch jetzt gesellschaftliche Macht hat. Ich denke schon, dass Wissenschaft eine gewisse Machtfunktion natürlich auch hat. Aber vergleichsweise zu dem, also in meinen jungen Jahren, 1983, als ich anfing, bin ich natürlich jetzt wahrscheinlich etwas ernüchtert oder ich war dann irgendwann auch mal ernüchtert darüber. Auf der anderen Seite war das eben eine starke politische Motivation auch. Also eigentlich, weil ich schon jemand bin, der immer sehr stark auch heute noch in politischen Bezügen auch denkt. Und mir ist auch wichtig, dass Soziologie eine relativ starke Nähe auch zur Politik hat, auch zur Politikberatung, dass wir aktiv sind, dass wir eingreifen gesellschaftlich. Also ich bin jetzt kein Glasperlenspieler, der sich jetzt hinsetzt und die Theorie nach rechts oder mal nach links dreht, sondern ich denke, auch wir als Institut haben schon den Anspruch, in die gesellschaftlichen Debatten mit einzugreifen und durch wissenschaftliche Forschung auch Dinge zu verändern. Und insofern ja, natürlich schon auch dadurch eine gewisse Machtfunktion auch zu erfüllen.
Was ist denn für Sie der Unterschied? Wir sprechen ja heute vielleicht auch selten von Macht, weil wir mehr von Gestaltungskraft oder Gestaltung oder auch Möglichkeiten, Dinge zu tun, also Spielräume sprechen. Ist das für Sie was anderes als Macht und womit kommt Macht einher, damit es zur Macht wird?
Naja, ich meine, ich habe ja im Grunde eigentlich einen sehr positiven Begriff von Macht, also sagen, dass man für Gestaltung Macht braucht. Aber vielleicht wäre ja auch nochmal eine Rückfrage an Sie, ob Sie eigentlich den Eindruck haben, dass Wissenschaft oder Gesellschaftswissenschaft Einfluss hat, Autorität hat. Also das sind ja auch so Begriffe, die man vielleicht im Rahmen von Macht diskutieren kann.
Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob man das von einer speziellen Wissenschaft sagen kann oder ob man das, wir sprechen ja auch in den letzten Tagen viel über den Begriff des oder der Intellektuellen, also dass es so einzelne Personen gibt, die eine Kraft haben, Dinge zu sagen in der Gesellschaft und sich zu äußern, und damit natürlich eine gewisse Gestaltungsmacht oder Definitionsmacht auch haben. Ich glaube schon, dass sich der Blick auf Wissenschaft gerade in den letzten Jahren auch noch mal deutlich verändert hat. Interessanterweise finde ich, variiert das je nachdem, über welches Thema wir sprechen. Also zum Beispiel, als es um die Frage von, also um die letzten 2 Jahre um das Thema Corona ging, da wurde ja auch von dem Einfluss der Virologen und der Wissenschaft auf die Politik sehr stark gesprochen und auch sehr, sehr kritisch gesprochen. Interessanterweise, wenn wir über das Thema Umwelt sprechen und um die vielen, vielen, vielen Erkenntnisse, die es in den letzten Jahrzehnten zu dem Thema gibt, da werden ja gerade wissenschaftliche Fakten immer wieder negiert. Also fällt Ihnen das auch auf? Bestimmt.
Ja, schon, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich bedenke, was wir in den 80er Jahren schon alles diskutiert haben mit Blick auf Umwelt und Klima und wie eigentlich eine ökologische Energieversorgung aussehen müsste, finde ich das manchmal wirklich absolut grotesk, wie wir heute dann darüber reden. Als hätte man diese Erkenntnisse erst seit wenigen Wochen oder Jahren. Also Friday for Future bringt das dann auch nochmal so auf den Punkt, die dann ja auch sagen, also wir müssen auf Dinge jetzt zurückgreifen, das muss jetzt endlich mal geschehen. Man natürlich sagen kann, ja, da sind ja Riesenbestände im Grunde genommen da. Interessant finde ich im Übrigen das, was Sie auch gerade nochmal gesagt haben, das sehen Sie vielleicht auch ähnlich oder können ja das vielleicht nochmal kurz kommentieren auch. Ich finde auch, dass das Thema Kommunikation und Macht wirklich nochmal interessant ist. Das würde ich heute sehr viel stärker miteinander verknüpfen. Ich bin eigentlich groß geworden, weil wir es ja vorhin mit dieser biografischen Note auch hatten. Wie kommt man eigentlich jetzt zu diesem Studium? Da hätte ich eigentlich Macht immer sehr ökonomisch gedacht. Also, dass Macht eigentlich eine Ableitung ist aus ökonomischen Verhältnissen, also aus den materiellen Lebensbedingungen. Macht hat der, der Vermögen hat, also materielles Vermögen, der ein hohes Einkommen hat, der dadurch Einfluss hat. Aber wir merken ja auch, dass Kommunikation, gerade bei dem Thema Wissenschaft, ja auch ein echter Machtfaktor ist. Also wie reden wir über Dinge und wie sind wir auch imstande, auch Dinge zu benennen? Aber das ist ja vielleicht auch Ihre Erfahrung, die Sie machen, ist in unterschiedlichen Zusammenhängen, dass es dem einen vielleicht durch Kommunikation eher gelingt, machtvoll zu wirken oder einflussreich zu sein oder praktisch die eigene Position gesellschaftlich durchzusetzen, als andere, die vielleicht auch viel zu sagen haben, aber ja, wo es vielleicht an den kommunikativen Kanälen dann auch fehlt, ne? Also wer kommuniziert hat, macht. Kann man das so sagen?
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, welche Rolle das Thema Wissen dabei spielt. Also dieses Wissen über bestimmte Themen und dann aber die Frage, die Macht darin liegt, dieses Wissen, und das ist das, was Sie, glaube ich, ja meinen, wenn Sie von Kommunikation sprechen, dieses Wissen zu interpretieren und zu bewerten und dann eben auch entsprechend zu kommunizieren. Aber die Frage ist ja auch immer, wie wird dieses Wissen bewertet und interpretiert, um dann sozusagen auch machtvoll eingesetzt zu werden. Und ich will noch mal auf den Punkt, also weil wir haben Wissen über bestimmte Auswirkungen des Klimawandels, wir haben Wissen über Auswirkungen des Coronavirus, wir haben bestimmtes Wissen über Dinge, aber die Frage ist, wann wird dieses Wissen zur Macht? Also wann spricht man davon, dass zum Beispiel die Virologen zu viel Macht hatten? Und warum stellen wir fest, dass offensichtlich die Klimaforscher keine, also nicht genauso viel Macht haben. Also und da ist eben die Frage, dass es eben immer auch eine gesellschaftliche Interpretation, glaube ich, von Wissen braucht, damit es sozusagen auch eine bestimmte Macht haben kann. Aber das ist jetzt natürlich ein sehr enger und auf das Thema Wissen und Fakten reduzierter Machtbegriff, ne? Aber das, weil Sie jetzt gerade bei der Kommunikation waren, klar, Kommunikation, wer Dinge gut verkaufen kann, wer Dinge gut erklären kann aber auch, ne, sieht man ja jetzt auch gerade wieder, nur noch einen Satz, dann höre ich auf zu reden, sieht man ja jetzt gerade zum Beispiel auch im positiven, also aus meiner Sicht positiven kommunikativen Sinne an, zum Beispiel Robert Habeck, der sozusagen Erklärungsmacht auch gerade nutzt, ne, also bestimmte komplizierte Zusammenhänge so erklären zu können, dass man sich sozusagen, dass man das verstehen kann. Das ist auch natürlich eine Kommunikationsmacht, würde ich sagen.
Ja, und es ist auch nochmal interessant, dass Sie diese Formel eigentlich jetzt hervorheben. Also Wissen ist Macht, war ja auch mal eine Parole, kann mich erinnern, die mir schon in jungen Jahren begegnet ist, wo ich damals vielleicht eher skeptisch war, vielleicht auch immer noch ein bisschen skeptisch bin, weil ich glaube, es geht eben tatsächlich nicht nur rein um das Wissen, sondern man merkt eben sehr stark und wahrscheinlich spielt dabei auch eine veränderte Medienlandschaft eine Rolle. Also Kommunikationsfähigkeit ist einfach sehr, sehr zentral, auch gerade so in der Pandemie fand ich. Da fand ich zum Beispiel Lauterbach, der hat mich wirklich beeinflusst. Also der hatte Macht über mich, weil er sehr gut auf den Punkt gebracht hat in der Zeit, in der er noch nicht Minister war, die Gefahren dieser Pandemie und dieser Erkrankung auch deutlich zu machen. Manche haben das ja so als Angst machen, dann verstanden oder vielleicht auch denunziert, weil er ihnen dann irgendwie unsympathisch war oder aus welchen Gründen auch immer. Aber ich fand, er hatte damals eine relativ starke Rolle, weil er gut kommunizieren konnte, was sich wirklich mit dieser Viruserkrankung verbindet und dass es sinnvoll ist und notwendig ist, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Und das war auch eine Kommunikationsfrage, wo man darauf reagiert, also wo man merkt, also da ist man selber beeindruckt davon. Und insofern ist natürlich dann auch dieses Beeindrucktsein ein Ausdruck von einer Macht, einer kommunikativen Macht, die auf der anderen Seite da ist. Und insofern, wir haben das Thema dann schon wieder, wir beschreiben es nur selten mit Macht, habe ich den Eindruck.
Ja, aber es ist interessant nochmal mit diesem Thema Wissen, das ist vielleicht auch vielleicht ist es sogar fast eine elitäre Frage oder ein elitärer Aspekt von Macht, weil vielleicht ist wirklich dann die Frage, wie kommuniziere ich Dinge, ist vielleicht der eigentliche Aspekt von Macht, ne? Weil Wissen hat ja auch immer was sehr Elitäres, beziehungsweise es setzt schon auch ein gewisses Verständnis und eine gewisse Wertschätzung für bestimmtes Wissen voraus, ne? Also
ja, wobei, ja, ich meine, so wie ich mich vorhin selber beschrieben habe, das war natürlich auch so eine Sache, ne? Wissen ist Macht. Also man eignet sich ja auch Dinge an durch Wissen. Man bemächtigt sich in gewissem Sinn, also bemächtigt sich der Welt, auch indem man Dinge versteht, indem man Zusammenhänge herstellen kann und wodurch man dann auch wiederum handlungsfähig wird, also auch politisch handlungsfähig wird. Also er hatte auch so einen emanzipativen Charakter mit dem Wissen ist Macht. Ne? Es galt ja auch so als Spruch, gerade gegenüber denjenigen, die eben in einer vielleicht weniger privilegierten gesellschaftlichen Position sind und über Bildung, über Wissen instand gesetzt werden, gesellschaftlich mitzureden, teilzuhaben, ihre Stimme zu erheben, deutlich zu machen, worum es ihnen geht, was ihre Position ist. Also das gehört ja auch mit zu dem Macht- und Gegenmacht-Spiel, was gesellschaftlich läuft.
Was mir jetzt gerade auffällt, ist, wenn wir über Macht sprechen, dass wir ja sehr stark dieses Macht im Sinne von Überzeugungskraft diskutieren. Und wir sind ja ein soziologischer Podcast. Ich würde mal so ein bisschen so in die, also ganz, ganz seicht in die Tiefen der Soziologie einsteigen, vielleicht noch so ein bisschen theoretisch zu gucken. Also Max Weber hat ja über Macht eher im Sinne von Verfügungsgewalt gesprochen. Also die Möglichkeit, den eigenen Willen, dem Verhalten anderer aufzuzwingen. So ist ja ein ganz anderer Machtbegriff als der, von dem Sie jetzt gerade auch gesprochen haben. Hannah Arendt, die große Soziologin, die sich auch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, die hat diesen Aspekt eher als Gewalt definiert und sieht eher sozusagen die Macht in der Fähigkeit, sich auf ein gemeinschaftliches Handeln zu einigen, also eher im Sinne von Verständigung. Und systemtheoretisch jetzt wieder ist Macht eigentlich nur so eine Art von naja, Kommunikationsmedium, also die Sprache sozusagen im System Politik. Also, und wir haben jetzt gerade ja sehr stark auch diesen kommunikativen Aspekt, diesen positiven Begriff von Macht gesprochen. Wie würden Sie das sozusagen, wie sehen Sie vielleicht diese unterschiedlichen Formen von Macht heute und was ist die größte Veränderung vielleicht, die der Machtbegriff in den letzten Jahrzehnten ja durchgemacht hat?
Naja, also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe das vorhin, glaube ich, auch schon angedeutet, würde ich Macht als eine allgegenwärtige soziale Beziehung beschreiben, die auf unterschiedlichen Ebenen vorhanden ist. Und dieser kommunikative Aspekt, den wir gerade beleuchtet haben, ist sicherlich nur der eine. Also dann die Frage auch der kommunikativen Durchsetzbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit, der Sichtbarkeit, also auch des sichtbaren Machens von bestimmten Fragestellungen oder Überzeugungen. Aber wir hatten ja vorhin auch schon den Punkt gehabt, diese ökonomische Seite, also das Vermögen zu haben, die Ressourcen zu haben, gesellschaftliche Interessen durchzusetzen. Das spielt natürlich, denke ich, schon auch immer noch eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und im Grunde würde ich dann schon auch bei Weber bleiben, der sagt, also Macht ist die Möglichkeit, den eigenen Willen, dem Verhalten anderer aufzuzwingen. Das hat natürlich schon auch eine ökonomische Basis, eine materielle Basis. Nach wie vor, auch wenn wir vielleicht denken, wir leben in einer postindustriellen oder post-sonst-wie-Gesellschaft, die materielle Seite ist natürlich immer noch erheblich und natürlich definieren sich dadurch gesellschaftliche Machtpositionen, Einflusspositionen über Quellen des Kapitals, über Vermögen, also wie das Wort Vermögen ja auch schon sagt, man vermag etwas, ist ja nicht nur ein rein materieller Wert, sondern aus dem leiten sich dann wiederum bestimmte soziale Stärken auch ab. Also diese Frage finde ich also mindestens ebenbürtig zu dieser kommunikativen Frage der Durchsetzungsfähigkeit durch Wissensvermittlung etc. Und ich glaube, das steht halt in einem Spannungsverhältnis, wobei ich vermute, dass diese kommunikative Seite zugenommen hat, dass die heute wichtiger ist. Und interessant finde ich, wenn ich das noch sagen darf, interessant finde ich, wie sich Orte der Macht verändern. Das ist mir aufgefallen, als wir vor Jahren eine justizsoziologische Untersuchungen gemacht haben, wo wir...
Darf ich kurz fragen, was ist für Sie ein Ort der Macht? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, genau, das wäre jetzt für mich das Gericht und die Staatsanwaltschaft. Mm. Das wären für mich Orte der Macht, wo gerichtet wird, wo ermittelt wird und wo ja auch über das Schicksal von Menschen entschieden wird und verhandelt wird. Und da ist mir aufgefallen, dass sich dieser Ort der Macht insofern verändert hat, als Macht dort als sehr viel erklärungsbedürftiger betrachtet wird, als das wahrscheinlich noch vor Jahrzehnten der Fall war. Also da waren das wirklich so klassisch die Hüter von Recht und Ordnung. Und wenn man in diese Gebäude gegangen ist, Justizpaläste, schon allein durch ihre Architektur, war das deutlich, man wird ziemlich klein dort. Und das ist ein symbolisches Machtverhältnis, was schon alleine dieser Ort ausstrahlt. Und auch da wurde ja architektonisch versucht, die Dinge zu verändern. Also allein das Bundesverfassungsgericht, ein transparenter Bau, hell, viel Glas, eine demokratische Institution, die zugänglich ist, die Teilhabe signalisieren soll, aber auch wie heute in Gerichtssälen Recht erklärt wird, wie darüber diskutiert wird, wie versucht wird, Bürgerinnen und Bürger das Recht auch nahezubringen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Gleichwohl steckt dahinter natürlich immer noch die Macht, also die Macht, auch ein Urteil zu fällen, also die verliehene Macht an die Justiz, aber ich glaube, die Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen, da merkt man schon, dass es unterschiedliche Formen auch gibt und dass diese demokratische Machtausübung ja auch schon eine spezifische Gesellschaftsqualität ist, wo wir uns im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, dann schon auch glücklich schätzen können, dass wir über eine solche Justiz als einen Ort der Macht in dieser Form jetzt verfügen und wo Machtverhältnisse einfach anders verhandelt und diskutiert werden. Ich glaube schon, dass das was mit Qualität von Gesellschaft dann zu tun hat. Mhm. Aber das wäre für mich zum Beispiel interessant, nochmal drauf zu schauen, wo sind eigentlich Orte der Macht oder was sind eigentlich Medien der Macht? Also Kommunikation, haben wir gesagt, Vermögen, Kapital, Einkünfte, Reichtum ist natürlich auch so ein Begriff. Also ist man als Reicher quasi qua Reichtum mächtig? Also das sind alles so Anschlussfragen, die ich aber für enorm wichtig halte, gerade in Zeiten, wo wir darüber reden, wie geht das eigentlich mit unserem Wohlstand weiter? Wie sind eigentlich Verteilungskonflikte zu regulieren? Also ich finde, Machtfragen drängen wirklich in verschiedener Richtung wieder sehr stark auf unsere Agenda zurück.
Aber ist dann nicht vielleicht die Frage, weil Sie haben ja jetzt gerade aufgezählt, sozusagen, an was sich Macht festmachen kann, sozusagen. Aber ist dann nicht die Frage, was ist eigentlich legitime Macht und was nicht? Und wer bestimmt jetzt, was legitim ist und was nicht? Also welche Machtmittel sozusagen in einer demokratischen Gesellschaft legitim sind und wodurch sich dann vielleicht eine nicht demokratische Gesellschaft auszeichnet, indem sie nämlich aus unserer Sicht nicht legitime Machtmittel nutzt, um sozusagen über andere zu verfügen oder Macht auszuüben, im Sinne vielleicht auch von Gewalt.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, sich die Frage zu stellen. Und ich glaube, man könnte ja relativ salopp drauf sagen, dazu gibt es eine spezifische rechtliche Verfassung unserer Gesellschaft, die ja im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Ordnung von Machtverhältnissen, also von Macht und Gegenmacht. Also welche Rechte, welche Pflichten haben Bürgerinnen und Bürger, was können sie einklagen, was können sie erwarten, was müssen sie allerdings auch liefern, in welcher Weise sollen sie sich verhalten. Also man kann ja zum Beispiel das Grundgesetz, kann man ja sehr schön machttheoretisch oder machtanalytisch auch auseinandernehmen und dadurch ja auch erkennen, wie eine demokratische Machtordnung sich zusammensetzt oder zusammensetzen sollte. Und also Demokratie ist ja praktisch die Herrschaft, die Macht, die von den vielen ausgeht, also von dem Volk ausgeht. Und insofern haben wir das vielleicht auch in der Soziologie etwas zu sehr vernachlässigt. Das würde ich eigentlich auch sagen, so mit Blick auf meine eigene wissenschaftliche Laufbahn, dass ich eigentlich erst in den späteren Jahren dann der Bedeutung des Rechts für all diese Fragen stärker auf die Spur gekommen bin, weil ich eben sehr stark von den ökonomischen, materiellen Verhältnissen her immer gedacht habe. Aber das Recht ist ja einerseits korrektiv, was eingreift, auch gegenüber der Dominanz der vielleicht wirtschaftlich Starken. Aber das Recht ist ja auch sowas wie eine Art Verkehrsordnung der Gesellschaft, also wie wir miteinander auskommen, wie wir unsere Verhältnisse regeln, wie gesagt, welche Rechte und welche Pflichten wir gegeneinander haben. Ja. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, der manchmal etwas unzureichend beachtet wird, glaube ich, auch in der soziologischen Debatte. Ich wünsche mir da viel mehr Kommunikation eigentlich zwischen Juristinnen und Juristen und unserer Zunft.
Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich wenig mit, also in meinem Soziologiestudium relativ wenig über Macht gesprochen wurde und wenn, dann eher sehr pragmatisch vielleicht auch. Ich weiß nicht, das ist eine Frage an Sie. Könnte es sein, dass es daran liegt, dass man irgendwie zu der Zeit auch noch gedacht hat, dass alle Gesellschaften sich irgendwann auf einen demokratischen Pfad begeben würden? Also das ist ja so ein bisschen diese Theorie von Tolkien Parsons gewesen, also so dieses, irgendwann werden alle Gesellschaften auf so einen demokratischen Pfad kommen, früher oder später, aber die Richtung ist sozusagen die gleiche und wir sehen ja jetzt gerade ganz brutalst und massiv, dass das nicht der Fall ist. Also diesen Automatismus in Richtung Demokratie, dass es den nicht gibt.
Sie haben recht, also es gab diese Modernisierungstheorie, die davon ausgegangen ist, dass sich die Gesellschaften, moderne Gesellschaften tatsächlich auf einen bestimmten Pfad bewegen, auch von Demokratisierung beispielsweise. Aber wir haben natürlich dabei vielleicht auch schon in der Vergangenheit und nicht nur jetzt bekommen wir es mit besonderer Klarheit vorgeführt, wie sehr die Welt eigentlich von autoritären Machtverhältnissen geprägt ist. Und eigentlich sind wir im Moment ja auch in so einer Situation, wo man den Eindruck hat, also ohne das zu stark polarisierend zu betrachten, als hätten wir jetzt wirklich so eine Art absolute Systemkonfrontation zwischen der Welt des Autoritären, also auch der autoritären Machtausübung, der Verachtung und Missachtung von rechtlichen Regularien, Völkerrecht, das Stichwort, und einer Welt, in der man versucht, bestimmte, aber auch unter großen Kämpfen, wie wir jetzt ja in Frankreich zum Beispiel erleben, oder auch andernorts unter großen Kämpfen versuchen, sowas wie Rechtsstaatlichkeit oder rechtsstaatlich begründete Machtverhältnisse, also in anderen Worten Demokratie, zu sichern. Und insofern kommt natürlich dieses Thema Macht nicht nur in dieser Mikrodimension nochmal daher, wie kommunizieren wir miteinander und sind wir jetzt beeindruckt durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Pandemie, sondern eigentlich die ganz große, so die Makrofrage, wie sind eigentlich unterschiedliche Machtsysteme gestrickt und müssen wir nicht auch kämpfen im Grunde für eine bestimmte Form der Machtordnung? Und vielleicht auch mehr Mut haben, sogar den Begriff der Macht auch in den Mund zu nehmen und zu sagen, das ist eine ganz zentrale analytische Kategorie, die brauchen wir jetzt. Mhm. Das fällt mir nur an dieser ganzen Ukraine-Debatte auf, wo ich dann auch immer leicht polemisch werde und sage, also wir empfehlen jetzt oder einige empfehlen der Ukraine, sich in eine Position der Ohnmacht zu begeben. Ist das wirklich die Perspektive, die wir da jetzt empfehlen sollten? Oder sollten wir nicht eher der Ukraine eine machtvolle Perspektive empfehlen? Und dazu gehört im Zweifelsfall dann eben im Moment auch die Möglichkeit, eine kriegerische Auseinandersetzung zu führen.
Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja eigentlich eine totale Zuspitzung dieser Frage von Macht, ne? So wie Sie es auch gerade jetzt jüngst in den letzten Tagen in zwei offenen Briefen sozusagen sehr deutlich macht. In einem offenen Brief, der quasi Kompromisse empfiehlt, wo die Kompromisslage eigentlich nicht vorhanden ist und sozusagen eine Unterwerfung suggeriert und dann sozusagen eine Antwort darauf von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, von Menschen des öffentlichen Lebens, die ich sehr schätze, die einen anderen offenen Brief geschrieben haben. Also ich habe ihn auch unterzeichnet, dass dort ja eben auch genau das gesagt wird, was Sie gesagt haben, müssten wir nicht sozusagen der demokratischen Macht helfen sozusagen, also da die Verpflichtung zu haben, zu unterstützen, diese Macht auch zu stärken und zu nutzen. Das ist im Prinzip ist es ja genau diese Zuspitzung von den zwei Seiten der Macht, die Sie gerade beschrieben haben und die uns alle gerade sehr beschäftigt, ja.
Ja, und es ist definitiv eine Machtfrage. Also ich glaube, man kann es in gar keinen anderen Kategorien mehr verändern. Und natürlich gehört zur Macht irgendwann auch mal die Fähigkeit zum Kompromiss, das ist schon klar. Das erleben wir auch in anderen Zusammenhängen. Also wenn wir über gewerkschaftliche oder arbeitgeberliche Auseinandersetzungen, wenn es da Konflikte gibt, Streiks, Tarifkonflikte etc., muss da natürlich am Ende ein Kompromiss stehen. Das sind ja quasi so die Mikrokonflikte in der Gesellschaft, die natürlich dann auch immer wieder in demokratischen Gesellschaften über gute Kompromisse, mit denen dann alle Seiten leben können, geregelt werden. Nur ich habe eben den Eindruck, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, quasi diese Form von Konfliktaustragung, von Machtverhältnissen jetzt zu übertragen auf die Auseinandersetzung, die wir im Moment um die Ukraine oder die in der Ukraine geführt werden. Da glaube ich, vergleicht man dann so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Also ich glaube, in der Ukraine geht es einfach um was ganz anderes. Im Moment auf jeden Fall noch nicht unbedingt um die Kompromissbildung. Beziehungsweise es würde ja auch voraussetzen, dass es, also bei der Kompromissbildung und bei den Machtverhältnissen in der Hinsicht, setzt es ja immer voraus, dass eigentlich beide Partner ein Interesse an einem Kompromiss haben und nicht an der Vernichtung, das nicht auf die Vernichtung.
Genau. Ja.
Und im Moment hat man ja den ganz klaren Eindruck, und das bestätigt ja einfach jeder Tag, den wir da erleben, dass eine Seite ganz klar auf die Vernichtung der anderen zielt und das natürlich schon die Mobilisierung von Gegenmacht in jeglicher Hinsicht notwendig, würde ich ganz genauso sehen.
Wir haben über Macht und sozialen Zusammenhalt ja auch gesprochen. Und ich meine, was ja sehr offensichtlich ist, dass die große Kraft und die Macht des ukrainischen Volks auch gerade da liegt und sozusagen dieser Konflikt, dieser Krieg ja viel länger sozusagen jetzt schon geführt wird, als alle am Anfang gedacht haben, in einer Form des sozialen Zusammenhalts, den es ja auf der anderen Seite überhaupt gar nicht gibt und sozusagen die Macht ja da auch ein Stück weit diffundiert und sich nur noch über Kraftakte sozusagen symbolisch deutlich macht und man ja das Gefühl hat, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine wirklich valide Analyse ist, aber diese Frage des Zusammenhalts ja auch eine Frage von Macht im positiven Sinne ist. Würden Sie das so sagen oder ist das Blödsinn?
Zusammenhalt hat ja immer so eine kollektive Seite oder was heißt, hat eine kollektive Seite, ist eigentlich ein Ausdruck des Kollektiven und Kollektive haben natürlich Macht in dem Sinne, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben. Und ja, wahrscheinlich ist es so, dass die Ukraine war, soweit ich das beurteilen kann, auch durch Kolleginnen und Kollegen dort, ein zutiefst gespaltenes Land, was ja auch sehr mit sich gerungen hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einer demokratischen Gesellschaft zu werden. Ich glaube, die hatten da große Fortschritte erzielt, waren da auf einem extrem guten Weg, auch was so den Wohlstand insgesamt anbelangt. Aber sie waren natürlich schon immer noch in Konflikten gefangen, die zum Teil aus der sowjetischen Zeit stammten, zum Teil, die sich auch durch bestimmte Bereicherungssysteme ergeben haben, wie in vielen postkommunistischen Staaten. Aber wir haben ja jetzt den Eindruck, dass eigentlich dieses Land zusammensteht wie noch niemals zuvor. Also dieser Angriffskrieg hat quasi Zusammenhalt geschaffen und bestimmte Strukturen, bestimmte Interessengruppen, Leute zusammengebracht, die vorher ja wahrscheinlich eher in einem Konfliktverhältnis auch zueinander standen, weil sie eben allesamt den Eindruck haben, wir haben was zu verteidigen. Und ich glaube, das ist ja so ein Punkt, der glaube ich, wirklich auch wichtig ist. Also, dass in der Ukraine ja nicht irgendwie nur so ein erratischer Kampf da stattfindet, wo man jetzt sagt, also bitte hört damit auf, das ist furchtbar, wir können die Bilder nicht mehr ertragen, sondern da geht es wirklich darum, gemeinsam etwas zu erreichen und gemeinsam etwas zu bewahren. Also einen mühsamen gesellschaftlichen Prozess der Demokratisierung zu schützen, Infrastrukturen, die entstanden sind, zu schützen und möglichst viel davon zu retten durch einen solchen Krieg und auch möglichst wieder auf einen solchen Entwicklungspfad zu kommen als demokratische Gesellschaft. Und das, finde ich, ist schon sehr grundsätzlich. Und in den beiden Erklärungen, die Sie angesprochen haben, also in der erstgenannten Erklärung, kommt mir dieser Aspekt eigentlich überhaupt nicht vor. Dass man diese Anerkennung, dass sich da ein Land wirklich in einer, ja, auch zwar gebrochenen und konflikthaften, aber doch sehr positiven Weise entwickelt hat, und nun für sich das Recht reklamiert, wir wollen diesen Weg weitergehen, lass uns diesen Weg nicht von außen zerstören. Und deswegen ist auch Kompromissbildung im Moment oder ein irgendwie gearteter Frieden, der aber nur dann ein Frieden ist auf der Basis von Vernichtung der bisherigen Strukturen, ist für uns nicht akzeptabel. Und ich finde, das müssen auch wir akzeptieren, obwohl wir vielleicht die Bilder unerträglich finden.
Sie haben vorhin einmal das Wort Ohnmacht angesprochen. Was ist denn eigentlich das Gegenteil von Macht? Ist das Machtlosigkeit oder ist das Ohnmacht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Da habe ich jetzt eigentlich auch gar keine richtige Antwort drauf. Also ich vermute mal, dass Machtlosigkeit und Ohnmacht was anderes sind, oder? Weil Ohnmacht ist ja für mich immer etwas auch so Hilflosigkeit.
Genau, ja, das hat was von Hilflosigkeit und sozusagen auch etwas, wo man kein, ja, das stimmt. Und also Machtlosigkeit kann sehr pragmatisch sein, ne? Also nicht die Mittel zu haben, Macht zu ergreifen, obwohl es auch was von hilflos. Vielleicht hat es auch eine große Schnittmenge, aber ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Gegenteil von Macht?
Ja, also. Ja, ich glaube halt, dass Machtlosigkeit ist veränderbar, würde ich mal sagen. Also Machtlosigkeit dann kann immer noch verwandelt werden in Macht, wenn man die entscheidenden Instrumente in die Hand bekommt. Ohnmacht ist immer, das hat was.
Da kann ich nur draus erwachen, sozusagen.
Ja, genau. Die Ohnmacht ist so eine passive Rolle. Und im besten Fall, genau, erwache ich daraus. Und überlege mal, wie es weitergehen könnte. Ja, aber wahrscheinlich ist dann eher die Machtlosigkeit oder Gegenmacht. Ich meine, ich finde auch dieses Macht-Gegenmacht-Modell, das liegt mir eigentlich näher. Aber das war ja so praktisch die Grundidee oder mein Grundbild, was ich von Gesellschaft eigentlich immer noch habe. Ist ja, dass doch Gesellschaft sich immer so aus Macht- und Gegenmachtsprozessen auseinandersetzt. Und das macht auch eine Qualität von Gesellschaft natürlich aus. Diese Konflikte, die Kompromisse, die geschlossen werden, die Interessen. Aber schon eigentlich so eine etwas stärker konfliktorientierte Sichtweise von Gesellschaft, wo es eigentlich immer um Macht- und Gegenmachtverhältnisse geht. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, ist eigentlich Macht und Gegenmacht für mich immer so ein Hoffnungsbild. Mhm. Also, dass eigentlich Gesellschaften nichts Abgeschlossenes sind und auch Geschichte nichts Abgeschlossenes ist. Also wir sind nicht an einem Endpunkt, auch gesellschaftlich nicht, sondern gesellschaftlich ist ein, also wie kommt der Wandel in die Gesellschaft oder wie kommt die Veränderung in die Gesellschaft? Das finde ich immer noch eine sehr reizvolle Frage. Da spielt Zusammenhalt dabei eine Rolle, weil man Koalitionen vielleicht bilden muss, um auch Gegenmacht zu mobilisieren, aber vielleicht auch Koalitionen bilden muss, um bestimmte Machtpositionen zu halten. Ja. Aber es ist immer mit so einem Wandlungsaspekt und mit so einem, und damit eben auch mit Gestaltung und mit Hoffnung auch verbunden, würde ich mal sagen. Weil letzten Endes ist, man mag so auf den ersten Blick denken, das ist ein sehr agonales, also sehr konfliktorientiertes Bild von Gesellschaft, aber es ist ja eigentlich auch ein sehr hoffnungsvolles Bild, weil man einfach darauf setzt und immer das so gedanklich mitführt, dass sich Gesellschaft ja verändern kann. Also es kann sich auch zum Positiven wenden. Im Moment reden wir sehr viel über Dinge, die sich zum Negativen wenden, oder wir haben sehr viel Ängste und Sorgen, auch berechtigt. Aber gleichwohl hat Gesellschaft und haben Kollektive, also auch machtorientierte Kollektive, auch immer die Kraft, Gesellschaft zu verändern. Und das ist ja auch wiederum eine Antriebskraft für sozialwissenschaftliche Forschung, finde ich.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Herr Vogel. Ich danke Ihnen fürs Gesellschaftleisten.
Ja, ich danke auch sehr und freue mich schon auf unsere nächste Runde.